Herzlich willkommen zum INKE-Podcast, inklusive Exzellenz in der Medizin. Und das ist ein Projekt der Universitätsmedizin und der Universität Greifswald, gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Wir unterhalten uns in den kommenden Folgen über die Bedeutung, die das Geschlecht in der medizinischen Versorgung und in der medizinischen Forschung hat bzw. haben sollte. Welche Rolle spielt das Geschlecht zum Beispiel bei Symptomen von Krankheiten? Und was heißt das für Diagnose und Therapie? Wird ein Mensch allein durch das biologische Geschlecht definiert oder gehört da noch mehr dazu? All das diskutieren wir mit unterschiedlichen Gästen aus der Versorgung, aus Wissenschaft und Forschung, ebenso wie mit Betroffenen. Mein Name ist Martina Klöpfer und ich freue mich, das Projekt mit diesem Podcast begleiten zu dürfen. Herzlich willkommen zu unserem zweiten INKE-Podcast. Heute geht es um Depressionen und die unterschiedlichen Symptome, mit der diese psychische Erkrankung sich bei Frauen und Männern äußern kann. Hier können gravierende Unterschiede bestehen, müssen aber nicht. Was es manchmal so schwer macht für Patienten, aber auch für Patientinnen, sich professionelle Hilfe zu suchen und in Anspruch zu nehmen, darüber diskutiere ich heute in unserem virtuellen Studio mit Privatdozentin Dr. Med und Dr. Phil Eva Friedl, die uns aus Berlin zugeschaltet ist, und mit Sonja Koppitz, die sich gleichfalls aus Berlin eingewählt hat. Herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Hallo.
Privatdozentin Dr. Eva Friedl ist stellvertretende Klinikdirektorin der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Charité in Berlin. Sie ist Mitglied im Forschungsbereich Mind and Brain und sie leitet die Arbeitsgruppe Geschlechtersensible Psychiatrie. Auf die Promotion zum Dr. Med an der Charité in Berlin folgte die Promotion zum Dr. Phil mit dem Thema zum Einfluss von Kognition und Stresserleben auf die Entscheidungsfindung und deren Rolle für Alkoholabhängigkeit. Wahrscheinlich wird uns das heute noch ein bisschen beschäftigen. Sonja Koppitz ist freie Journalistin, Autorin, Podcasterin und Moderatorin, unter anderem für den RBB und für den Deutschlandfunk Kultur. Sich selbst stellt sie aber zuerst als Mensch, Frau, Freundin, Schwester, Tochter und freie Journalistin vor. 2011 erhielt Sonja Koppitz die Diagnose Depression, die immer wieder zurückkam. Seither ist sie Mental Health Aktivistin und setzt sich gleich in mehreren Podcasts rein für die Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen ein und versucht, mit Vorurteilen aufzuräumen. Aus einem Podcast ist nun ein Buch entstanden, Spinnst du? Warum psychische Erkrankungen ganz normal sind. Erschienen im Rowohlt Verlag und auch als Hörbuch verfügbar. Frau Koppitz, mit Ihnen würde ich gerne starten. Und der Titel der Podcasts, die klingen immer so humorvoll, distanziert. Aber bei dem Ausspruch, spinnst du, habe ich dann doch etwas gestutzt. Was empfindet man als Mensch mit einer Depression, wenn einem das gesagt wird? Was empfinden Sie?
Ja, den Titel habe ich natürlich bewusst gewählt, weil ich finde, dass psychische Erkrankungen, gerade die Depression, immer noch nicht genug ernst genommen werden von, ich sage jetzt mal von der Gesellschaft. Ne? Jeder weiß, dass es Depressionen gibt, unterstelle ich jetzt einfach mal, aber was das bedeutet für den Einzelnen oder die Einzelnen, ich glaube, das ist immer noch nicht so richtig im Bewusstsein der Menschen angekommen. Und dieses Spinnst du habe ich gewählt, weil das die Depression oft so mit so einer Waschlappenkrankheit in Anführungsstrichen gleichgesetzt wird. So nach dem Motto, reiß dich doch zusammen, wenn du dich nur genug anstrengst, dann geht das schon irgendwie, weil man sieht die Depression ja nicht wie ein gebrochenes Bein oder so. Es ist was, was sich im Inneren abspielt, aber ganz große Auswirkungen aufs Außen, auf mein Umfeld, auf meinen Alltag hat. Und trotzdem wird es nicht entsprechend ernst genommen von vielen, ist meine Erfahrung. Und deswegen habe ich diesen Titel gewählt, Spinnst du? Aber der Untertitel gleichzeitig, warum psychische Erkrankungen ganz normal sind, da können wir vielleicht später auch noch mal drüber sprechen, weil sie natürlich jeden und jede von uns treffen können.
Sie sagen gerade, die Depression wird gesellschaftlich nicht richtig ernst genommen, immer noch nicht. Dann ist es ja auch oftmals für die Betroffenen selber so, dass sie es vielleicht auch bei sich selber nicht ernst nehmen. Wann haben Sie gemerkt, dass was nicht in Ordnung ist, dass Sie Hilfe brauchen, dass Sie sagen, so, jetzt komme ich alleine nicht mehr klar?
Viel zu spät. Also da sagen Sie was ganz Richtiges. Ich habe es bei mir viel zu spät mir selber eingestanden, dass ich da vielleicht jetzt alleine gar nicht mehr rauskomme. Es ist ein schleichender Prozess bei mir immer wieder. Also ich hatte mittlerweile schon mehrere depressive Episoden. Die fangen meistens schleichend an und oft anders als die letzte Episode. Gemerkt, beim ersten Mal habe ich es eigentlich, da konnte ich meinen Alltag schon gar nicht mehr bewältigen. Also da bin ich nach der Arbeit nach Hause gekommen. Auf der Arbeit habe ich immer noch funktioniert. Ich habe später gelernt, vielleicht bin ich hochfunktional in der Depression immer noch. Ich kann meinen Job zwar noch machen, aber alle Energie knapp sich sozusagen aus dem Privaten ab. Also das heißt, ich bin nach der Arbeit nach Hause gekommen und habe mich wirklich erstmal auf den Boden hingelegt und eine Stunde geweint im Flur. Ich habe mir nicht mal die Schuhe ausziehen können. Und das war der Punkt. Also im Nachhinein denke ich, spinnst du? Warum ist es mir nicht früher aufgefallen, dass da was nicht stimmt und dass es vielleicht nicht irgendwie nur eine traurige Phase ist oder nur Stress auf der Arbeit und das geht wieder vorbei, sondern es hat einfach sehr lange angehalten. Ich habe ganz viel Energie aus dem Privaten abgezogen, Verabredungen abgesagt, also mich sozial total zurückgezogen. Und es war aber auch nicht nur eine weinerliche Phase. Manchmal hatte ich auch aggressive Tage oder ja, Momente, wo ich mich selbst gar nicht wiedererkannt habe. Oder, und das war fast das Schlimmste, so eine Gefühlsleere, also dass gar nichts mehr stattgefunden hat an Gefühlen. Und da habe ich dann gedacht, ich funktioniere ja gar nicht mehr als Mensch, weil das ist ja das, was uns als Menschen ausmacht, dass wir denken, fühlen und handeln können, konnte ich alles nicht mehr. Und das war der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, jetzt muss irgendwas passieren.
Das führt mich dann schon gleich zu Frau Friedl. Also wenn man so Statistiken liest oder so, ist die Prävalenz bei einer Depression statistisch bei Männern etwa halb so hoch im Vergleich zu Frauen. Aber auf einen weiblichen Suizid kommen 3 männliche. Was stimmt an dieser Gleichung nicht?
Ja, das, was Sie schon sehr schön beschrieben haben, nennen wir ja das Suizidparadoxon, dass tatsächlich, obwohl wir wissen, dass der Suizid meistens im Rahmen einer Depression oder depressiven Episode passiert, 1/3 der Suizide nur von Frauen begangen werden, 2/3 von Männern, aber Frauen doppelt so häufig wie Männer die Diagnose Depression bekommen. Das ist wirklich erstmal ein Paradox, vor dem man steht, wo man sich fragen muss, woran liegt das eigentlich? Und es gibt sehr unterschiedliche Erklärungsmodelle dafür. Ein Erklärungsmodell ist es, dass man versucht zu erklären, warum sind Frauen häufiger von der Depression betroffen? Das kann sein, dass man sagt, sie sind stressanfälliger, sie erleben mehr Traumata, sie haben häufiger eine Angsterkrankung und das ist dann auch ein Risiko für die Depression. Es gibt aber auch die sogenannte Artefakttheorie, die davon ausgeht, dass wir die Depression eher bei den Männern übersehen als bei den Frauen. Also wenn Sie als Frau zum Allgemeinarzt gehen, dann haben Sie eine sehr viel höhere Wahrscheinlichkeit, mit einer psychischen Diagnose rauszugehen, als Mann eine sehr viel höhere Wahrscheinlichkeit, mit einer somatischen Diagnose rauszugehen, die mehr körperliche weitere Diagnostik dann nach sich zieht. Sodass am Ende das Problem ist, dass wir nicht genau wissen, ob tatsächlich Männer weniger häufig an einer Depression erkranken, sondern immer mehr auch dahin gehen, dass sich gegebenenfalls bei den Männern die Depression anders zeigt als bei den Frauen. Und hier ist ja auch schon das erste Problem. Wir reden immer von Männern und Frauen. Am Ende geht es darum, als männlich oder weiblich sozialisierte Personen. Frau Koppitz hatte das ja auch schon beschrieben. Bei ihr war auch teilweise die Wut, die Gereiztheit da. Na, das ist dann wieder ein ganz, ganz weites Feld, über das wir jetzt diskutieren können. Wie ist denn der Ausdruck von Emotionen sozialisiert bei Männern und Frauen? Und wie führt es dazu, dass das klassische Bild der Depression eher den weiblich sozialisierten Personen mit denen übereinstimmt auch?
Die Symptome bei Männern und Frauen können sich ja unterschiedlich äußern, müssen nicht notwendig. Also ich habe mal gelesen, dass bei Männern die Depression oder ein psychisches Problem sich in eher Suchterkrankungen äußern können oder, was gerade Frau Koppitz beschrieben hat, durchaus auch in Aggressionen, externalisierte Aggression, also gegen andere gerichtet. Was macht es so schwer, bei Männern eine Depression zu erkennen, für die Betroffenen selbst, als aber auch für die, die dann eben helfen sollen, die Ärzteschaft?
Also das, was es schwierig macht, ist sicher als erstes auch die Erwartungshaltung der Behandlerin. Wir haben diagnostische Inventare, die wir verwenden. Wir haben Hauptdiagnosekriterien für die Depression. Und das sind, das hatte Frau Koppitz ja auch beschrieben, einmal die Stimmung, also eine gedrückte Stimmung, dann Veränderungen im Aktivitätsniveau, also ein reduzierter Antrieb und Freudverlust, die Anhedonie. Das sind so die Hauptsymptome. Und dann gibt es Nebenkriterien. Und die klassischen Depressionsinventare, die wir verwenden, die legen sehr viel Wert darauf, sowas wie eben Antriebsminderung, also weniger Energie, Trauer, Weinen, vermehrtes Schlafen, Schlafstörungen, all das zu bewerten. Und das sind so die klassischen Symptomcluster, die man an Frauen erhoben hat für die Depression. Und das passt auch viel mehr zu diesem weiblich sozialisierten Bild von einer ruhigen Person, rückzügigen Person, die auch Gefühle zeigen darf. Wir wissen inzwischen, dass die Männer mit depressiven Episoden und Symptomen eher sowas wie vermehrte Unruhe haben, vermehrte interpersonelle Konflikte, Gereiztheit und als Coping-Strategie dann auch Substanzmittelkonsum, also Alkohol oder andere Substanzen. Kritiker sagen dann, naja, das, was ihr da seht, ist dann vielleicht bei den Männern eher eine Alkoholabhängigkeit und bei den Frauen ist es dann eben doch die Depression. Also man muss schon auch sagen, dass dieses Thema der Artefakttheorie, dass wir die Depression bei den Männern übersehen, auch in der Community diskutiert wird. Aber die Studien zeigen und die Empirie zeigt schon, dass wenn man die Symptome bei den Männern etwas anders erfragt, man auch sehr viel höhere Prävalenzen dort findet. Also dass sich die Zahlen der Häufigkeiten zwischen Männern und Frauen am Ende dann doch angleichen.
Das ist spannend. Frau Koppitz, wie ist das denn bei Ihnen festgestellt worden?
Ich bin ganz klassisch, weil ich schon dachte, es ist wahrscheinlich die Psyche und es ist möglicherweise eine Depression, bin ich zum Psychiater gegangen. Und natürlich, die Psychiatrie ist eine sprechende Medizin. Frau Friedl hat schon von den Diagnosekriterien gesprochen, ne? Also ich wurde halt gefragt, das ist ein Gespräch, ich musste erklären, was ist mit mir los. Und so wird es dann festgestellt, weil man einfach ja nichts messen kann. Man kann jetzt nicht Blut abnehmen und sagen, ah, Frau Koppitz hat eine Depression. So wurde es festgestellt im Diagnosegespräch und da war ich auch total erleichtert tatsächlich, dass ich dann diesen Stempel, sage ich jetzt mal, bekommen habe oder diese Diagnose, weil ich dann irgendwie was hatte, womit ich umgehen konnte. Also ich wurde irgendwie ja aufgefangen da, wo ich bin und dachte, ah, okay, wenn es dafür einen Namen gibt, nämlich eine Depression, dann scheint es ja normal zu sein, weil das hat auch schon andere vor mir getroffen. Ich bin nicht alleine damit auf der Welt. Es hat einen Teil Erleichterung gegeben, aber auch zum Beispiel, dass in dem Gespräch Suizidgedanken abgefragt wurden. Da habe ich mich erstmal total erschrocken und ertappt gefühlt, weil ich hatte Suizidgedanken. Aber dass das angesprochen wurde, auch das hat mir gezeigt, ah, es scheint irgendwie dazuzugehören. Es ist ein Symptom der Erkrankung und es ist eben eine Erkrankung. Das hat mir irgendwie geholfen, damit umzugehen und das erstmal diesen Zustand ganz anders anzunehmen und dann auch eben eine Therapie zu machen und Medikamente zu bekommen.
Wurden Sie auch nach Wut gefragt, nach Aggression?
Das erinnere ich gar nicht mehr. Also ich habe sehr viel einfach erzählt, was in mir vorgeht und habe das wahrscheinlich auch genannt, wobei das die Wut bei mir jetzt nicht an vorderster Front war von den Symptomen. Das war eher schon die Niedergeschlagenheit oder Gefühlsleere, ganz enorme Schlafstörungen, Antriebslosigkeit. Die Wut ist nicht so im Vordergrund gewesen, glaube ich, damals bei der ersten Episode. Das war dann später in anderen Episoden dann so, dass ich gemerkt habe, also die Aggression, Sie haben es ja vorhin schon angesprochen, die muss ich aber auch nicht nur nach außen richten, die kann sich auch gegen einen selbst richten. Das hatte ich dann sehr extrem und wusste gar nicht, wohin damit.
Frau Friedl, müssen wir nochmal über Leitlinien nachdenken? Also Sie hatten ja 2024 im Januar in der Nervenarzt mit Co-Autorinnen und Autoren auch Wut thematisiert und die Unterschiede bei Männern und Frauen. Aber wie hängen Wut und Depressionen miteinander zusammen? Hängt das mit dem Stresslevel zusammen oder wie muss ich das sehen?
Also als erstes denke ich, dass es ganz wichtig ist, darüber nachzudenken und zu reflektieren, dass Wut auch ein erlerntes Verhalten ist. Frau Koppitz hat es ja direkt gesagt, sie hat ihre Wut auch nach innen gerichtet. Und das ist was sehr früh in der Sozialisation von weiblichen Personen und Mädchen stattfindet. Also wir wissen einfach ganz klar aus Studien, dass das, was wir als ein normales Ausdrücken von Emotionen wahrnehmen bei unserem Gegenüber, stark davon abhängig ist, ob ich bei meinem Gegenüber einen Mann oder eine Frau erwarte. Und das findet schon ganz, ganz früh im Kindes- und Jugendalter statt, dass Mädchen eher sanktioniert werden für sehr lautes, impulsives, wütendes Verhalten. Und sanktioniert heißt jetzt nicht, dass sie direkt eine Strafe bekommen, aber dass das Gegenüber irritiert ist, dass man das als nicht normal empfindet und nicht so ganz gesund. Also die Studien zeigen, dass psychisch gesundes Verhalten klassischerweise eher dem männlichen Stereotyp entspricht und Frauen in ihren Verhaltensweisen und der Emotionalität schneller im kranken psychischen Spektrum landen. Ja? Mhm. Und das im Hinblick nochmal auf Ihre Frage mit der Wut. Ich denke, dass eben weiblich sozialisierte Personen schon sehr früh lernen, die Wut nicht zu zeigen, sondern wenn, dann eher nach innen zu richten. Und das als könnte man schon als einen Punkt für ein etwas erhöhtes Risiko für Depressionen nehmen. Aber am Ende bin ich eher der Überzeugung, dass Männer und Frauen gleich häufig an Depressionen erkrankt sind. Und bei den Männern ist es aber so, dass sie in ihrem emotional erwartbaren Verhalten viel weniger Emotionen zeigen dürfen, dass sie viel mehr in Kontrolle sein sollen, dass sie dominantes Verhalten, starkes Verhalten zeigen sollen. Und dazu gehört eben nicht, sich Hilfe zu suchen. Und das sind Probleme, dass Männer dann, wenn sie ihre Wut zeigen, das passt nicht zum typischen Bild der Depression. Ich denke, männlich sozialisierte Personen haben aufgrund der Entwicklung, die man als kleiner Junge und Mann in unserer Gesellschaft macht, auch weniger gelernt, Emotionen Ausdruck zu verleihen. Und das ist das Problem. Auf der einen Seite dieser Bias auf der Seite der Behandlerin, dass ich die Wut erstmal nicht als ein klassisches Depressionsmerkmal wahrnehme beim Gegenüber. Ich springe sehr viel schneller als Psychiaterin an, wenn vor mir eine Person sitzt, die weint, die traurig ist, die sich kaum ausdrücken kann, als eine Person, die laut ist, wütend ist. Das ist kein klassisches depressives Verhalten. Und gleichzeitig ist es aber, glaube ich, auch ein Bias auf Seiten der PatientInnen, die Art und Weise, wie sie Emotionen beschreiben, wie sie gelernt haben, ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen.
Ja, wie ist das bei Männern? Können die ihren Gefühlen Ausdruck verleihen?
Wie gesagt, es fällt mir schon immer so schwer, dieses Männer gegen Frauen oder Männer im Vergleich zu Frauen. Es gibt natürlich da ein Spektrum und es gibt sicher sehr viele biologische Männer oder Cis-Männer, die ihren Gefühlen und Emotionen gut Ausdruck verleihen können. Aber wenn wir nochmal zurückgehen zur Studienlage, dann wissen wir seit den 80er Jahren, und es gibt davon immer wieder Studien auch heute, dass den Männern, wenn wir sie als Männer wahrnehmen, weniger zuerkannt wird, über Gefühle zu sprechen. Zum Beispiel gibt es eine Studie, die zeigt, dass gerade in der Pubertät Jungs ihren Emotionen nicht klar Ausdruck verleihen, weil sie Angst haben, dann als homosexuell schwul wahrgenommen zu werden. Also diese Homophobie in der Gesellschaft gepaart mit Emotionsausdrücken, da gibt es unterschiedliche Nuancen und Stigmatisierungen und Vorurteile, die dazu führen, dass am Ende die Emotionsexpression zwischen den Geschlechtern wirklich unterschiedlich ist.
Da haben wir jetzt zwei Stichworte. Frau Koppitz, Sie haben die Diagnose Depression mit Erleichterung fast festgestellt, weil Sie dann einen Namen hatten, weil Sie dann was hatten, was Sie fassen konnten. Kurz zurück zu Ihnen, Frau Friedl. Wie ist das bei Männern, wenn die Diagnose Depressionen bekommen? Sind die erleichtert oder denken die, oh Gott, ich bin verrückt?
Die sind erleichtert. Also ich kann das, was Frau Koppitz beschrieben hat, sehr gut aus meinen Gesprächen mit Patientinnen bestätigen. Diese Ungläubigkeit erstmal an einer schweren psychischen Erkrankung, auch davon betroffen zu sein und die Anerkennung zum Beispiel auch dafür krankgeschrieben zu werden, dafür Medikamente zu nehmen, dafür in Psychotherapie zu gehen, das sehe ich sowohl bei Männern als auch bei Frauen, dass da noch Aufklärungsarbeit notwendig ist, dass das entsprechend auch anderen Erkrankungen, Sie hatten, glaube ich, gebrochenes Bein gesagt oder andere chronische Erkrankungen, dass die behandlungsbedürftig sind.
Das führt mich zu dem ganzen Thema Stigmatisierung. Das ist ja auch mit ein Grund, warum es die Depressionen so schwer hat, sage ich, als Krankheit anerkannt zu werden. Wie haben Sie die Stigmatisierung erlebt, Frau Koppitz?
Ich habe das vor allem am Arbeitsplatz erlebt tatsächlich. Also einmal war da eine große Angst, glaube ich, auf mich zuzugehen und mit mir zu sprechen, nachdem ich mal längere Zeit krankgeschrieben war und alle wussten, dass ich Depressionen habe, weil ich damit offen umgegangen bin. Aber dann, ich hatte das Gefühl, dass viele nicht auf mich zugehen aus Angst, dass ich anfangen würde zu weinen sofort, wenn man mit mir spricht, dass man gar nicht mehr normal mit mir reden kann. Andererseits auf Führungsebene habe ich auch so Sprüche gehört wie, ich könne froh sein, mit einer Erkrankung wie der Depression hier überhaupt arbeiten zu können. Also wirklich schon so, wo ich gedacht habe, das ist richtig, richtig grenzwertig. Und war gleichzeitig dann erschrocken darüber, weil ich habe mich dann ja als Patientin total mit der Krankheit auseinandergesetzt, ganz viel gelesen, recherchiert, natürlich auch beruflich. Und habe gedacht, das ist ja gar nichts, wofür man sich schämen darf. Und ich möchte auch nicht als mutig bezeichnet werden, wenn ich darüber spreche, weil ich einfach will, dass es ganz normal ist. Und war erschrocken, dass eben so viel Unwissenheit da ist und ja, so viel Stigmatisierung, die damit einhergeht.
Dann gehen wir noch mal ein bisschen in die Tiefe. Sie hatten mal so ein bisschen den Weg nachgezeichnet. Sie haben ja trotzdem immer wieder weitergearbeitet. Sie sind aktiv, um eben gegen diese Stigmatisierung anzugehen. Wie ging das weiter von der Depression? Sie haben sich ja sogar auch in Klinikaufenthalt begeben. Wie war das?
Da war ich tatsächlich nicht als Patientin, sondern als Reporterin für Podcasts und Buch, weil ich wissen wollte, wie es anderen mit der Depression, aber auch mit anderen psychischen Erkrankungen geht. Es gibt ja viele Symptome wie Schlafstörungen, die auch bei allen anderen psychischen Erkrankungen auftreten. Ich wollte einfach wissen, wie gehen Leute mit psychischen Erkrankungen um. Deswegen war ich in der Klinik. Das hat mir sehr viel geholfen, so Wissen anzuhäufen. Aber ich bin natürlich auch selber in Therapie gegangen, Verhaltenstherapie habe ich gemacht. Und aber auch dann immer Medikamente genommen, die mir Gott sei Dank sehr schnell sehr gut geholfen haben. Wobei ich weiß, dass ganz vielen Menschen das auch nicht hilft, Medikamente, oder erst sehr spät setzt die Wirkung ein. Bei mir ging das relativ zügig, sodass ich dann so ein bisschen, man hat so ein Licht am Ende des Tunnels. Also Medikamente beschreibe ich immer so als Hilfe zur Selbsthilfe. Ich bin dann so wieder ins Handeln gekommen. Und kann eigentlich mich sehr gut um mich selbst kümmern. Wenn ein Antrieb wieder da ist, weiß ich schon, was mir gut tut und was ich machen kann. Und habe ganz viele Selbsthilfestrategien dann auch wieder umsetzen können. Also Sport hilft mir sehr gut, Kreativität, Austausch mit anderen Menschen. Das alles geht aber auch nur, wenn man schon wieder so ein bisschen rauskommt aus der Depression. Und da haben mir Medikamente tatsächlich sehr gut geholfen.
Medikamente, die für psychische Erkrankungen verschrieben werden, unterliegen ja gleichfalls einer Stigmatisierung, dass ein Teil die gar nicht nehmen will, weil die eben so viele Nebenwirkungen haben, Klammer auf, können, Klammer zu. Frauen sind ja sowieso, oder sagen wir, sind generell ein bisschen verhaltener, was die Einnahme von Medikamenten anbelangt. Gibt es da einen Unterschied zwischen Frauen und Männern oder ist das gleich oder akzeptieren Männer Medikamente für ihre psychische Erkrankung eher als Frauen?
Also ich habe das in meinem beruflichen Kontext nicht wahrgenommen, dass ich da einen Geschlechterunterschied in der Akzeptanz von Medikation wahrnehme. Ich glaube, also was im Bereich der Psychiatrie und Psychotherapie eine Tatsache ist, ist, dass wir sehr viel mehr weibliche Behandlerinnen haben. Also sowohl die Psychiaterinnen als auch die Psychotherapeutinnen sind häufig weiblich, sodass männliche Patienten eben sehr viel häufiger auf das Behandlerinnen-Pendant treffen. Ich glaube, darin sind bestimmte Aspekte in der Kommunikation und Interaktion enthalten, die es manchmal den Männern vielleicht etwas schwerer machen. Und im Hinblick auf ihre Frage zu Medikamenten, dazu ist es, denke ich, auch nochmal sinnvoll zu erwähnen, dass die Studien, die wir haben zu Medikamenten, sehr, sehr häufig zu 80% an Männern durchgeführt werden, weil Frauen eben schwanger werden können und deshalb aus Sicherheitsgründen häufig ausgeschlossen werden, weil Frauen einem Zyklus unterliegen und Hormone Einfluss auf die Wirksamkeit der Medikamente haben können, sodass es für die Pharmaindustrie sehr viel einfacher ist, erstmal das an Männern zu erproben. Und ich glaube, das ist ein Problem in der Verträglichkeit von Antidepressiva, ist, dass wir noch nicht genau wissen, wie ist eigentlich der Unterschied zwischen biologischen Männern, biologischen Frauen und welchen Einfluss hat die Einnahme von Kontrazeptiva, der reproduktive Zyklus, die Menopause. Also wenn wir über Medikamentenunterschiede nachdenken, dann wäre es sicher sinnvoll, da nochmal genauer hinzuschauen. Und im Hinblick auf Ihre Frage zur Stigmatisierung, das ist tatsächlich etwas, was ich in den letzten Jahren zunehmend bemerkt habe, dadurch, dass auch Antidepressiva kritisch in den Medien betrachtet werden, die Nebenwirkungen, man spricht über Absetzsyndrome, häufig werde ich gefragt, macht dieses Medikament abhängig, habe ich Entzugssymptome, da ist neue Aufklärungsarbeit notwendig, aber auch von unserer Seite wieder mehr Forschung erforderlich, denn wir haben inzwischen schon auch Studien, die zeigen, dass die langfristige Einnahme von Psychopharmaka und von Antidepressiva auch dazu führt, dass wenn wir diese Medikamente dann absetzen, sich auch Veränderungen in der Emotionsverarbeitung, in der Stimmung, im Erleben ergeben können, sodass wir dazu kommen, diese Medikamente sehr, sehr vorsichtig abzusetzen. Aber es ist schon so, dass man auch ehrlich sagen muss, ja, die haben auch einen Einfluss auf die Gefühle und es gibt Nebenwirkungen und es gibt auch Absetzerscheinungen.
Auf Gefühle sollen die ja auch einwirken, damit man eben wieder einigermaßen handlungsfähig ist. Frau Koppitz hat es schön gesagt, Medikamente als Hilfe zur Selbsthilfe.
Mhm.
Sie hatten beschrieben, dass Sie trotzdem funktioniert haben, also als Moderatorin, als Journalistin weitergearbeitet haben. Man hat ja da Termine einzuhalten, Deadlines. Also man muss da sehr diszipliniert sein. Man hat auch mit vielen anderen Menschen zu tun, auf die man sich einlassen muss im Interview, im Gespräch. Wie haben Sie das gemeistert?
Ja, das frage ich mich in der Retrospektive auch, wie das überhaupt ging, so lange Zeit. Heute mache ich das gar nicht mehr so, ich ziehe es nicht mehr so durch, einfach weil ich weiß, meine Grenzen setzen viel früher an. Wie habe ich das hingekriegt? Ich weiß es gar nicht. Es ging irgendwie immer noch. Aber wer mich gut kannte, der hat wahrscheinlich schon was gemerkt, dass ich nicht so funktioniere wie bekannt. Und das ist ja auch das Problem, dass wir in einer Leistungsgesellschaft leben und es wird immer erwartet, dass wir jederzeit funktionieren und als Moderatorin das Rotlicht am Mikrofon geht an und dann bin ich da. Das ist irgendwie was Erlerntes auch, was auch ein Stück weit gut und hilfreich ist, weil Arbeit gibt ja auch eine Struktur. Arbeit kann ja auch heilsam sein, ne? Man wird gebraucht, man hat eine Tagesstruktur. Das hilft dann, aber bis zum gewissen Punkt, wo es dann bei mir eben kippt und dann geht es eben doch nicht mehr. Und ich hätte mir, oder im Nachhinein habe ich mir erhofft, dass ich das eigentlich schon früher, diesen Kipppunkt wahrgenommen hätte oder früher die Reißleine gezogen hätte und gesagt habe, jetzt lasse ich mich wirklich krank schreiben. Es ist natürlich auch immer eine existenzielle Frage. Man muss auch Geld verdienen und also ich falle mit einer Depression, könnte ich theoretisch sehr lange ausfallen, wenn ich nicht schon wieder frühzeitig sage, ich muss jetzt wieder weiterarbeiten. Bei mir dauert eine Episode 6 bis 9 Monate, trotz Medikamenten und ja, Therapie. Ist es bei mir immer sehr hartnäckig, habe ich das Gefühl. Und ja, da früher das Privileg zu haben, wirklich krank sein zu dürfen, das hätte mir schon sehr geholfen. Ist aber natürlich nicht jedem gegeben. Und heute ist es so, dass ich fast nur noch als Freie arbeite und nicht mehr so in täglichen Moderationsschichten gefangen bin. Und heute kann ich mir meinen Alltag besser einteilen. Und wenn ich einen Tag habe, wo ich merke, was ist mir heute möglich? Nichts. Ich frage mich das ganz oft, was ist mir denn heute eigentlich möglich? Dann muss ich danach meinen Tag dann auch strukturieren und Rücksicht nehmen. Das habe ich total gelernt, meine eigenen Grenzen zu erkennen und auch viel mehr zu verteidigen.
Das führt mich zur Frage, Sie haben es gerade angedeutet, die Depression kommt immer wieder und auch mit relativ langen Episoden. Das betrifft ja nicht nur Sie, sondern es betrifft ja auch andere. Also was haben Sie da einen Tipp, worauf Betroffene achten müssen? Also ich könnte mir vorstellen, wenn man mit einer Erstdiagnose rausgeht, man geht in Therapie, man kriegt vielleicht auch Medikamente und denkt so, jetzt ist es vorbei. Aber vielleicht ist es gar nicht vorbei. Worauf muss man achten?
Also ich setze das fast so ein bisschen wie mit einer Ernährungsumstellung gleich. Wenn man irgendwie mit seiner Figur nicht zufrieden ist oder aus gesundheitlichen Gründen abnehmen muss, nutzt ja nicht eine Diät, sondern man muss eine Ernährungsumstellung stattfinden lassen. Und so ist es, finde ich, auch beim Thema Psychohygiene. Es hat eine befreundete Coachin, hatte mal diesen Ausdruck zu mir gesagt, Psychohygiene ist so wichtig wie Hände waschen. Also dass man wirklich auf sich Acht gibt und sich eben diese Frage stellt, was ist mir heute eigentlich möglich? Und bei mir ich muss ganz viel Pausen machen. Ich muss immer dran denken, Pausen in meinen Alltag einzubauen. Sonst würde ich weil ich einfach von Natur aus ein energiegeladener Mensch bin, würde ich über alles hinweg arbeiten und noch eine Aktivität und noch eine Aktivität planen. Also ich muss Pausen machen, auch wenn ich es eigentlich gar nicht will. Ich muss meine Grenzen erkennen. Das wäre auch ein Tipp, immer wieder die eigenen Grenzen verteidigen. Und es gibt ja diesen Kalenderspruch, ein Nein zu anderen ist ein Ja zu sich selbst. Und ich finde, das stimmt total. Das finde ich ganz wichtig. Und eben wirklich die Psyche so zu behandeln, wie den Körper. Man hat ja nur einen Körper, mit dem man sich in der Welt bewegt und man hat auch nur eine Psyche und die muss man genauso pflegen. Also es ist wie Hände waschen, das gehört jeden Tag dazu, dass man auch auf seine Psyche Acht gibt. Das wäre so ein Tipp. Aber es ist natürlich, ne, das muss jeder für sich individuell mit Leben füllen, was das bedeuten könnte.
Eine schwierige Aufgabe, gerade in unserer Leistungsgesellschaft. Wer ist denn eigentlich besonders gefährdet? Frau Friedl, Sie hatten es vorhin schon angedeutet, also Frauen vielleicht tatsächlich dadurch, dass ihnen aberzogen wird, ihre Wut frei zu äußern, unter anderem zum Beispiel, wenn sie eben unter Stress sind. Aber wer ist vielleicht besonders gefährdet, an einer Depression zu erkranken? Wer sollte besonders gut auf sich aufpassen, wie Frau Koppitz sagte? Und gibt es vielleicht auch, ich sage mal, biologische Ursachen unter anderem, also dass eine bestimmte Konstitution auch dafür prädestiniert zu erkranken.
Zur Depression muss man sagen, es gibt biologische Risikokonstellationen. Also wenn nahe Familienangehörige psychische Erkrankungen haben, dann steigt das eigene Risiko etwas an, denn wir wissen, dass es bestimmte auch vererbbare genetische, wir nennen das Vulnerabilitäten gibt, also so eine Anfälligkeit für eine psychische Erkrankung auf der Seite der Biologie. Zur Depressionsforschung gibt es auch viele Studien, die sagen, die Stressachse, also Hypothalamus, Hypophysen, Nebennierenrindenachse, die sind unterschiedlich bei Männern und Frauen, wenn man nochmal auf den Geschlechterunterschied gibt, sodass es Studien gibt, die darauf hindeuten, dass Frauen stressanfälliger seien. Man muss aber ehrlicherweise sagen, dass die sich nicht sehr gut replizieren ließen, dass es eben bei Frauen sehr abhängig davon ist, in welcher Zyklusphase sie sind. Wir hatten schon über die Hormone gesprochen, über den reproduktiven Zyklus. Aber auch hier zum biologischen Risiko muss man ganz klar sagen, wir wissen, dass Frauen, wenn sie mit Stimmungsunterschieden oder Stimmungsschwankungen auf Hormonschwankungen reagieren, dann haben sie auch im ganzen Leben ein höheres Risiko, im Rahmen von reproduktiven Phasen auch psychische Erkrankungen oder Stimmungsschwankungen zu haben. Also zum Beispiel nach den Geburten, wenn sie einmal nach einer Geburt eine postpartale Depression hatten, dann steigt ihr Risiko bei der nächsten Geburt an. Dann haben sie auch ein etwas höheres Risiko, in der Menopause auf die Hormonschwankungen zu reagieren. Also diese Hormonsensitivität ist bei Frauen zum Beispiel bekannt. Als weiteres Risiko ist der Stress und vor allem aber auch Traumatisierungen in der frühen Kindheit, aber auch später ein klarer Risikofaktor für Depressionen. Hier wissen wir, dass bei Frauen häufiger Traumatisierungen im Hinblick auf sexuelle Gewalt passieren. Männer erleben aber viel häufiger physische Gewalt, sind Teil von Kriegstraumatisierungen, erleben mehr körperliche Übergriffe. Und man kann jetzt nicht sagen, dass einer der Traumata depressionogener wäre, also ein höheres Risiko auslöst, sodass Trauma als solches hat ein erhöhtes Risiko für psychische Erkrankungen und vor allem auch für Depressionen. Und da stehen sich Frauen und Männer aber in nichts nach.
Die Persönlichkeitsstruktur, die natürlich auch damit reinspielt, das habe ich für mich dann so erkannt. Ich bin, glaube ich, ein ziemlich empathischer Mensch und aber auch perfektionistisch, was ich beides als Superpower bezeichnen würde. Aber ich glaube, das bringt mich auch dazu, anfälliger zu sein, ne? Neben anderen Einflussfaktoren, die Frau Friedl eben schon genannt hat, ne? Familiäre Vorbelastung, Stress, Vulnerabilität und so weiter. Aber ich glaube, dass bestimmte Persönlichkeitsmerkmale, eben wenn ich von mir auf andere schließen würde, da schon mit reinspielen. Und das ist dann auch wieder was vielleicht typisch weiblich sozialisiertes. Ja. Frauen sind öfter dazu da, um sich um andere zu kümmern. Man wird so sozialisiert, man spielt mit Puppen und kümmert sich oder man macht Aufgaben ganz perfektionistisch, weil man ein braves Mädchen ist. Das ist vielleicht da auch, wenn wir über Geschlechterunterschiede sprechen, dass es damit reinspielt.
Auf jeden Fall. Also dazu kann ich auch nochmal mit den Studien belegen. Es gibt eine sehr interessante Studie aus dem Jahr 2018, die bei Männern in der Notaufnahme geschaut hat. Es waren 80 Männer nach Krisensituationen und die Hälfte dieser Männer hatte einen Suizidversuch, die andere nicht. Und man hat bei diesen Menschen untersucht, inwieweit sie dem klassisch männlichen Rollenstereotyp unterliegen. Also es wichtig finden, dass der Mann alleine klarkommt, sich keine Hilfe sucht, dass er in Kontrolle ist, dass er stark ist, dass er wenig emotional ist. Und diese kleine Gruppe hat schon gezeigt, dass die Männer mit so einem sehr klassisch männlichen Rollenstereotyp ein höheres Risiko für den Suizid hatten, weil sie eben nicht gelernt haben, sich Hilfe zu suchen, weil sie ihre Emotionen nicht so gut Ausdruck verleihen können und weil sie wahrscheinlich im Laufe der Sozialisation auch nicht gelernt haben, so gut über ihre Emotionen zu sprechen, auch mit Peers, wie sie es beschrieben haben, wie das bei den Frauen eher noch verstärkt wird. Es kommt immer die Frage, und ich weiß, die werden Sie bestimmt auch noch stellen, Frau Klöpfer, das sind denn Männer und Frauen am Ende dann gar nicht unterschiedlich? Und was sind denn die biologischen Unterschiede? Und natürlich sind Männer und Frauen nicht gleich. Aber wir haben bis heute nicht genau verstanden, was von diesem Nicht-Gleich ist wirklich biologisch fundiert und was haben wir gelernt. Das ist so schwer zu trennen und da können wir echt noch viel lernen und noch viel erreichen.
Ich wollte noch mal kurz auf den Suizid bei Männern. Sie sagten, die eben sozusagen klassisch männlich sozialisiert sind, ist die Suizidgefahr noch mal höher. Ich habe es auch in einem anderen Kontext mal diskutiert, dass sozusagen der Suizid als letzte Möglichkeit der Handlung, der Handlungsfähigkeit bleibt. Also in manchen Kulturen wird das ja auch sozusagen zelebriert, wie im Japanischen beispielsweise, der Selbstmord. Oder, müssen wir gar nicht so weit reisen, auch in unserer Kultur, ich sage mal so 100, 150 Jahre vorher, hat man sich wegen Ehrenschulden, also Spielschulden zum Beispiel, erschossen. Und dann war man der Held. Wenn man das nicht getan hat, dann war man nicht der Held. Wie ist das da? Also sagen der Suizid als letzte Möglichkeit, ich bleibe in Kontrolle.
Also ich denke, dass das auf jeden Fall eine Rolle spielt, dieses letztendlich noch Verantwortung übernehmen, die Kontrolle haben und sich nicht mit diesem Schmerz auseinandersetzen müssen. Das ist natürlich auch ein Aspekt, sich die Hilfe nicht suchen können, das auch als einzigen Ausweg sehen. Was in dem Zusammenhang, darüber haben wir jetzt heute auch schon häufiger gesprochen, die Wut, der Umgang mit Wut. Also wir wissen, dass Frauen sogenannte weichere Suizidmethoden wählen. Frauen haben sehr häufig Suizidversuche, sogar noch ein bisschen mehr als die Männer. Aber die führen nicht so häufig zum Tod wie bei den Männern, weil Männern auch sehr harte Suizidmethoden wählen, wie zum Beispiel sich zu erhängen. Und das hat sicher auch was mit Wut zu tun und Impulsivität und dem Umgang mit Wut.
Also da ist nochmal ein Gewaltaspekt dahinter.
Ja.
Ja, so würde ich dazu auch nochmal was sagen, weil ich ja auch durchaus Suizidgedanken hatte. Also ich hatte noch keinen Plan gefasst oder so weit war es nicht, aber das kommt ja wie so ein Geistesblitz manchmal, glaube ich, bei der Depression als Symptom. Das ist dieses Gefühl, ich wollte jetzt nicht tot sein, aber ich wollte, dass es aufhört. Ne? Also das ist dieser, dass man da tatsächlich das Gefühl hat, man könnte jetzt die Kontrolle erlangen, wenn man sich das Leben nimmt. Sonst hat man überhaupt gar keine Kontrolle mehr über sich und seinen Körper in der Depression, so kommt es einem zumindest vor. Und das wäre so der letzte Ausweg, wo ich doch dann wieder Herrin der Dinge wäre. Das ist dann halt doppelt dramatisch, finde ich, weil natürlich dann ist das Leben vorbei und das ist kein Ausweg. Und das ist ganz schwer auszuhalten tatsächlich auch, diese Ambivalenz, dieses Gefühl.
Der Kontrollverlust über sich und seine Seele, kann man das so sagen?
Mhm. Ja.
Jetzt gibt es ja auch Menschen, die sich nicht eindeutig als männlich oder als weiblich verstehen, beziehungsweise die eben auch biologisch nicht eindeutig einem der beiden Geschlechter zuzuordnen sind, also wie zum Beispiel eben Interpersonen. Wie ist es da eigentlich? Die haben ja nochmal eine Schwierigkeit mehr zu bewältigen, weil da die Identifikation mit dem eigenen Körper, mit der eigenen Dazugehörigkeit gesellschaftlich immer wieder in Frage gestellt wird, beziehungsweise auch für die Betreffenden selbst immer wieder neu, ja, für sich selbst ausgehandelt werden muss. Gibt es da schon Forschungen dazu, Frau Friedel?
Also was wir in jedem Fall wissen, was sehr gut belegt ist, ist, dass für diese Gruppen, die nicht in das typische klassische Bild Mann oder Frau passen, ein wesentlicher Faktor und auch ein Risikofaktor für eine Depression und psychische Erkrankung die Stigmatisierung und der sogenannte Minoritätenstress ist, dass diese Menschen sich immer wieder erklären müssen, nicht richtig in die Gruppen reinpassen, bewertet werden und das löst permanenten Stress aus und das erhöht schon das Risiko für eine psychische Erkrankung und das macht es auch so schwer, an der Stelle klare Genesemodelle zu etablieren, weil dieser Faktor Minoritätenstress so eine große Rolle spielt als Risiko für die psychische Erkrankung, dass man das sehr schwer davon trennen kann, welche Rolle spielen genetische Einflüsse, hormonelle Einflüsse, um zu erklären, warum diese Gruppen vielleicht ein höheres Risiko haben.
Was wünschen Sie sich? Was braucht es in der Zukunft, um einer schweren psychischen Erkrankung wie der Depression vorbeugen zu können einerseits und ihr zu begegnen? Was brauchen wir, sag mal, auf Seite der Behandler und Behandlerinnen, was brauchen wir gesellschaftlich, um zu bewirken, dass Depression eine normale Krankheit wird, wie zum Beispiel ein gebrochenes Bein? Frau Koppitz, wollen Sie den Anfang machen?
Oh ja, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, wir sind hier bei Wünsch dir was, ich wünsche mir jetzt was für die Zukunft. Da fände ich es ganz toll, wenn eben dass der Umgang mit psychischen Erkrankungen noch normaler wird, dass Depressionen normaler werden, als sie vielleicht angenommen werden, dass sie es schon sind. Ich wünschte mir, dass das vielleicht auch schon in der Schule thematisiert würde. Also wie kümmere ich mich nicht nur um meinen Körper, sondern eben auch um meine Psyche, dass das halt als Einheit gesehen wird und dass ich lerne, dass ich mich im Zweifel um mich selber kümmern muss, weil es sonst kein anderer tut, möglicherweise. Also dass man ja auch kleine Stellschrauben schon drehen kann, bevor das Kind in den Brunnen fällt. Also Vorbeugung haben Sie angesprochen, was wäre präventiv möglich und nötig, damit es gar nicht erst zu einer psychischen Erkrankung wie der Depression kommt. Dafür ist einfach die Entstigmatisierung ganz wichtig in der Gesellschaft, dass wir da noch offener drüber sprechen. Und das Zweite wäre dann, dass aber auch genug Behandlungsplätze da sind. Also, dass ich schneller, viel, viel schneller in eine Therapie komme, als 3 Monate warten zu müssen. Oder dass ich viel, viel schneller ja überhaupt mal ein Erstgespräch bekomme beim Psychologen oder Psychiater. Dass da viel schneller eingegriffen wird, weil je länger es dauert, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass es chronisch wird. Also ich weiß nicht, ob es bei mir deswegen so war. Und da muss wirklich was passieren. Also dass die Versorgungslage, die muss sich drastisch verbessern.
Frau Friedl, wie können wir die Versorgungslage verbessern?
Ja, ich kriege die weniger einfache Frage hier, finde ich. Das ist, also ich muss Frau Koppitz da in allen Punkten erstmal zustimmen. Wir haben ein Versorgungsproblem und wie bekommen wir das Versorgungsproblem gelöst? Das ist natürlich auch ein monetärer Aspekt. Wir bräuchten mehr Zugänge zu PsychiaterInnen, zu PsychologInnen. Die Wartezeiten sind 3 bis 6 Monate. Das ist wirklich nicht untertrieben. Und es ist sehr schwer, einen Platz zu bekommen, wenn wir bei Wünsch dir was tatsächlich sind, dann würde ich mir auch wünschen, dass es mehr Aufklärungsarbeit gibt. Und gleichzeitig habe ich den Eindruck, wenn wir über Stigmatisierung und Entstigmatisierung sprechen, ist es auch wichtig, es ist so ein umgangssprachlicher Gebrauch auch geworden, ich bin heute depressiv. Also auch da sozusagen mehr Verständnis dafür zu bekommen, es geht bei Depression nicht darum, dass man für einen Tag eine gedrückte Stimmung hat, dass man traurig ist, dass man weint. Das sind alles völlig normale Emotionen und Gefühle, die jeder haben darf. Aber wenn ich von einer Depression spreche, dann hat das ein Ausmaß, das nicht vergleichbar ist mit dem, was so umgangssprachlich verwendet wird. Und wenn wir über die Depression sprechen und die Rollenmodelle, die wir haben, dann finde ich das sehr eindrücklich, dass in diesem gesellschaftlichen Diskurs und Rollenbild, gerade bei der depressiven Erkrankung, die Männer die Leidtragenden sind, weil die eben diejenigen sind, die nicht gelernt haben, gut mit ihren Emotionen umzugehen, die auszudrücken und darunter leiden, dass sie diese Kontrolle und die Dominanz und die Stärke haben müssen. Also wie gelingt es uns, die Männer da auch mehr ins Boot zu holen und mehr in den Austausch miteinander zu kommen, dass der Umgang mit Geschlechtsrollenidealen und Geschlechtsrollenidentitäten und psychisches Wohlbefinden auch wirklich eng zusammenhängen und dass diese Flexibilität auch mal auf eine weibliche Art zu reagieren und mal auf eine männliche Art zu reagieren für beide Geschlechter sehr, sehr viele Vorteile mit sich bringt. Also wenn wir uns beide dieses Instrumentariums zufällig bedienen könnten, sowohl biologische Männer als auch biologische Frauen einfach wählen können, heute bin ich emotional, heute bin ich dominant, heute bin ich stark, heute bin ich laut, heute bin ich leise, dann glaube ich, dass das eine sehr gute Grundlage für eine psychische Gesundheit wäre in unserer Gesellschaft.
Also wir brauchen einen gesamtgesellschaftlichen Ansatz. Wir müssten wahrscheinlich in einem weiteren Podcast darüber diskutieren, wie man das tatsächlich umsetzen kann, gesamtgesellschaftlich. Das ist, glaube ich, ein ganz dickes Brett, was wir hier bohren. Für heute bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für dieses vertrauensvolle Gespräch. Ich hoffe, dass es allen gut geht damit.
Vielen Dank.
Vielen Dank.